freue mich, euch allen zum Gemeindewochenende 2017 begrüßen zu dürfen. Und herzlich willkommen, besonders den Reinhard Florenz. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist und dass wir das Wochenende auch mit dir verbringen werden dürfen. Ja, wir freuen uns auf allem, was auf uns zukommt. Das Thema soll eine anziehende Gemeinde werden. Ich habe auch was mitgebracht, das gleiche wie dort steht. Die Frage ist, wollen wir so sein oder wollen wir so sein? Daneben. Ja. Ich fand es interessant und schön, das Bild. Abstoßen oder anziehen. Ja, ich denke, das ist auch das Ziel, nach außen zu schauen und das andere, ja, zu uns finden und dass wir anderen auch vom Glauben mitteilen können. Ich habe mir ein Lied rausgesucht, gut, dass wir einander haben. Das ist für das Gemeindewochenende passt das gut, es ist schön, dass wir zusammen sind und dass wir einander haben. Aber wir wollen uns auch nicht uns selbst genügen und wollen auch nach außen schauen. Aber wir wollen auch diese Zeit, diese 3 Tage jetzt, heute Abend, Samstag und am Sonntag, auch die Zeit nutzen, um gute Gespräche miteinander zu haben und eine gute Zeit miteinander zu haben. Wir wollen zusammen das Lied 398 singen. Ja, dann würde ich dich einfach bitten, nach vorne zu kommen und vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen. Ich habe dich auch gerade kennengelernt. Dann würde es mich auch interessieren. Ja.
Ich dachte, wir kennen uns schon alle, schon lange. Ich war schon mal hier, kann mich erinnern. Genau. Ist noch gar nicht so lange. Ja. Das erste Mal hier in der Gemeinde war ich, da bin ich einfach mal zur Bibelstunde gekommen. Und das hat mich sehr, mir sehr gefallen. Dachte ich, boah, hier wird ernsthaft Bibelarbeit gemacht und deine Ernsthaftigkeit dabei, richtig. Und dann war ich hier fast genau vor einem Jahr. Genau, da war hier aber so ein Kreistreffen von Verantwortlichen aus den Gemeinden. Von daher war die Zusammensetzung ein bisschen anders, waren auch weniger hier und da bei dem regionalen Treffen als jetzt bei euch in der Gemeinde hier. Und dann war ich nochmal hier, um die Bibelausstellung vorzustellen. Und da haben wir so einen Schulungsabend gemacht für die Bibelausstellung, die ja dann inzwischen stattgefunden hat, im September, glaube ich, ne? Genau, und da stand ich dahinter, aber war nicht dabei. Ihr habt das dann völlig selbstständig gemacht. Das heißt, Ralf Steinhardt war mit dabei ein paar Tage und hat euch in der Zeit unterstützt. Da konnte ich leider nicht dabei sein, wäre ich sehr gerne hier gewesen, wenn mir das richtig gefällt, sowas. Aber von daher war ich schon mal ein paar Mal hier, genau. Und bin sehr gespannt, wie das jetzt wird am Wochenende, ob wir uns gut verstehen. Man ist nicht ganz so leicht, die Sachsen zu verstehen. Für mich, genau. Obwohl, mein Vater ist auch Sachse. Genau. Das heißt, nicht ganz richtig. Mein Vater ist Sorbe. Der kommt aus Bautzen in Sachsen und hat sorbischen Hintergrund. Und seine erste Fremdsprache war Deutsch. Hat er dann in der Schule gelernt, nachdem er zu Hause Sorbisch gesprochen hat. Und von daher, irgendwie bin ich so nah dran, habe ich den Eindruck. Meine Mutter kommt aus dem Rheinland, ich bin in Österreich geboren. Genau. Meine Eltern waren Missionare in Österreich und deswegen bin ich in Österreich geboren und aufgewachsen und bin auch nur Gastarbeiter in Deutschland. Ich bin Missionar in Deutschland von Österreich aus. Früher ging das andersrum und inzwischen entdeckt man immer mehr, dass Deutschland ja Missionsland ist und es kommen Missionare hierhin nach Deutschland. Genau. Also, was soll ich zu mir sagen? Inzwischen bin ich alt geworden, genau. Ich bin inzwischen dreifacher Opa, seit 6 Wochen dreifacher Opa und 2 sind schon etwas größer und die machen viel Quatsch mit mir und jetzt neulich stand jemand hinter mir auf dem Stuhl und sagt, Opa, du kriegst ja eine Glatze. Und hat dann festgestellt, dass ich hinten schon wenig Haare habe. Von daher habe ich den Eindruck, okay, jetzt wird man langsam älter, selbst die Enkelkinder sehen das, genau. Obwohl ich immer noch den Eindruck habe, ich bin ganz jung. Geht euch das auch so? Ich war doch neulich erst Jumi, Jugendmitarbeiter, genau. Jugendmissionar von Wiedenest aus, habe Pfingstjugendkonferenzen organisiert und viele Einsätze gemacht in Gemeinden und Jugendgruppen. Und das war eine richtig, richtig schöne Zeit, die hat mich sehr ausgefüllt. Das waren 14 sehr intensive Jahre in meinem Leben, wo ich in Deutschland unterwegs war und habe dann Jugendarbeit gemacht. Habe dann mitgeholfen, dass Markus Scheller da in die Spur kommt, dass er dann You-Me wird und aber an seiner Berufung mit beteiligt. Inzwischen sind wir wieder Kollegen in der AGB, in der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, wo ich jetzt schon seit 1994 drin arbeite. Seit 1994 arbeite ich für die AGB, Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, und seit 2000 bin ich Leiter von dieser Organisation. Das heißt, bin verantwortlich, sagt mir immer wieder, für die 130 Gemeinden, die zur AGB gehören. Aber ich fühle mich gar nicht so verantwortlich, weil jede Gemeinde voll selbstverantwortlich ist und richtig gute Arbeit macht. Aber da bin ich mit drin und mache das gerne. Mein Herzschlag ist Evangelisation. Dafür setze ich mich mit großer Leidenschaft ein. Und da haben wir eben so auch schöne Instrumente für Evangelisation gefunden, wie die Ausstellungen, Bibelausstellungen, Ausstellung Weltreligion, die wir aufgebaut haben, die mehr als 10 Jahre jetzt läuft. Und jetzt die neue Ausstellung History, wie das Christentum die Welt verändert hat, über die Geschichte des Christentums und was Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, auch mit eingebracht haben an positiven Dingen in diese Welt. Und da komme ich gerade her. Die läuft gerade jetzt in Selb und da war ich heute Nachmittag mit dabei und habe da mitgeholfen, auch bei Führungen und die Mitarbeiter auch geschult, dass sie das gut selber machen können. Ich habe mir schwarze Flecken an den Fingern zugezogen von der Druckerschwärze, von der Druckerpresse. Es ist noch nicht ab. Ich habe mich gewaschen, wirklich, aber es ist nicht ganz abgegangen und das lag jetzt gerade vor mir. Und andere Anliegen, was ich habe, ist eben mitzuhelfen, dass Gemeinde gut läuft. Dass Gemeinden gut wachsen, Gemeinden gedeihen. Und von daher bin ich viel auch unterwegs in Gemeinden zur Gemeindeberatung und einfach mitzuhelfen, dass es in Gemeinden gut geht. Dass Gemeinden anziehend werden. Und das war ein schönes Bild, was du gebraucht hast, Norbert. Mit den Abstoßen oder anziehenden Gemeinden, was da vorne auch steht, ne? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Wenn man merkt, okay, wenn die Lok kommt, auf einmal gehen die weg, dann schiebt man praktisch die Waggons weg, genau. Und auf der anderen Seite, wenn es richtig rumläuft, wenn der Magnet dann richtig an der richtigen Stelle steht, dann merkt man, hier wird's anziehend und da hängen sich Waggons dran, da kommen andere dazu, Gemeinden wachsen. Und das ist mein großes Anliegen, dass das passiert. Ich bin sehr froh, dass ich das immer wieder selbst erleben durfte, dass Gemeinde wächst und aufblüht. Ich habe eben schon erzählt, dass ich aufgewachsen bin als Kind von Missionaren in Österreich und habe da in Österreich zweimal erlebt, wie Gemeinde wächst, von null auf richtig schön groß. In Graz ist die Gemeinde eine sehr schöne, große, lebendige Gemeinde, die meine Eltern damals angefangen haben. Und dann nochmal später in der Steiermark in Kapfenberg und habe das miterlebt, dass Gemeinde wächst aus allerkleinsten Anfängen. Und die Eltern haben damals mit uns Kindern Gottesdienste gefeiert, Gottesdienst angefangen oder Kinderstunde eigentlich und haben dann andere mit dazu eingeladen. Und in unserem Wohnzimmer ist Gemeinde gewachsen und ist entstanden, das ist richtig schön. Ich habe dann selber miterlebt, wie Gemeinde wächst, wo ich dann als Jugendlicher in Frankenberg an der Eder war, in Hessen, habe da Jungschau- und Jugendarbeit gemacht und wir haben es erleben dürfen, dass die Gruppen wachsen. Wir haben mit Jungschau angefangen, mit 6 Jungs und nach 2 Jahren waren wir über 30 Leute, schöne große Gruppe und das zu erleben, dass auch darüber Gemeinde wächst. Jetzt bin ich selber dran in der Gemeinde in Olpe. Ich war viele Jahre in der Gemeinde in Wiedenest, auch eine große, wachsende Gemeinde. Und vor 10 Jahren haben wir mitgekriegt, dass in unserer Nachbarstadt, 20 Kilometer weg von uns, eine Gemeinde eingeht. Richtig, immer kleiner wird, immer schwächer wird und stirbt. Und dann kamen die Verantwortlichen aus der Gemeinde zu uns nach Wiedenest und haben gefragt, ob man von Wiedenest aus mithelfen kann, dass dort wieder die Gemeinde, dass es da weitergehen kann. Und dann haben sie gleich dazu gesagt, und wenn das nicht möglich ist, dann machen wir einfach zu. Und für meine Frau und für mich war das schon eine Herausforderung. Wir haben immer wieder mal dort missionarisch gearbeitet und einfach zu sehen, dass die Gemeinde jetzt zumacht, das hat uns schon echt Mühe gemacht. Und dann haben wir das als Berufung verstanden, uns damit reinzustellen und haben uns dann mit engagiert in Olpe, in der katholischen Stadt im Sauerland, 30.000 Einwohner, die einzige freikirchliche Gemeinde bis dahin, und wo wir gesehen haben, das kann es nicht sein, dass da die Gemeinde einfach aufhört. Dort arbeite ich übrigens mit einem Chemnitzer zusammen, von daher ist mir die Sprache auch ganz vertraut, Andreas und Astrid Bär, ist bekannt, genau. Ich glaube, die haben früher Jugendchorarbeit gemacht hier und wahrscheinlich kennen einige die. Von daher, genau. Den habe ich auch gesagt, dass ich in Chemnitz bin, und haben sich mitgefreut, dass ich in ihrer Heimat praktisch bin. Genau. Jedenfalls haben wir dann vor 10 Jahren angefangen, dort wieder neu zu beginnen mit der Gemeinde, eine Vision erstellt, was können wir uns eigentlich vorstellen, was wollen wir, wofür beten wir. Und haben dann angefangen zu arbeiten, haben es erleben dürfen, dass in den ersten 3 Jahren, wo wir da angefangen haben, 30 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das war echt ein Geschenk, echt ein Wunder, das zu sehen, wie das passiert und wie die Gemeinde wächst. Die Gemeinde ist so gewachsen, dass das Haus zu klein geworden ist. Deswegen haben wir jetzt gerade gebaut, haben eine Halle, Fabrikhalle umgebaut, dass wir, dass die Gemeinde weiter wachsen kann, und freue mich, in einer wachsenden Gemeinde mit engagiert zu sein, soweit das möglich ist, weil ich viel unterwegs bin, eben auch im Reisedienst für die AGB. Aber von daher ist das Thema für mich nicht nur theoretisch, sondern sehr, sehr praktisch und konkret, dass Gemeinde Jesu wächst, sich gut entwickelt und wie das passieren kann. Und das wird immer wieder einfließen, auch in das, was ich sage, Beispiele aus der eigenen Erfahrung heraus, und ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen nahe bringen kann. Auf der anderen Seite ist es mir ganz wichtig an dem Wochenende, dass ich jetzt nicht nur rede. Und da müsst ihr mir bitte helfen dabei. Man kommt so leicht ins Predigen rein. Und das ist nicht der Sinn von so einem Gemeindewochenende, denke ich jedenfalls. Sondern es geht darum, dass man ins Gespräch kommt. Und ich möchte gerne von euch aufnehmen und hören und vielleicht auch schriftlich etwas mitnehmen, wo wir dann weiter drüber arbeiten können. Ich würde gerne am Ende von diesem Abend eine Abfrage machen, wie ihr das beurteilt, worüber ich heute Abend gesprochen habe, und wie das in eurer konkreten Situation aussieht. Und würde gerne, wenn ihr mitmacht, euch am Schluss von diesem Abend einen Fragebogen geben, den jeder ausfüllen sollte, kann. Das wäre echt schön, dass wir morgen an den Ergebnissen von der Abfrage heute weitergehen können. Eben nicht nur theoretisch, nicht nur allgemein, nicht nur wie das woanders ist, sondern wie sieht das bei euch aus? Und über diese Dinge dann weiter zu sprechen, die ihr mir dann spiegelt, was von euch kommt. Und da bin ich sehr gespannt, ob das gelingt, ob ihr die Fragen ankreuzt, die Sachen ausfüllt und ob ihr euch damit reinstellen könnt. Okay, wir haben eine ganze Reihe Themen uns vorgenommen für diese Zeit, eine anziehende Gemeinde werden, und heute Abend steht auf dem Programm, so wirkt er das Wachstum des Leibes, und das ist auch das, was hier vorne auf dem Bild steht, ausgehend von Epheser Kapitel 4, Vers 16, möchte ich gerne ein paar einleitende Gedanken bringen. So wirkt er, Jesus, das Wachstum der Gemeinde zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und man fragt sich ja ganz unwillkürlich, wie denn? Das ist ja wie eine Zusammenfassung oder wie so eine Summe dann hinterher, dass dann zum Schluss steht, so wirkt er das Wachstum der Gemeinde zu seiner Selbsterkenntnis, Selbstauferbauung in Liebe. Und die Frage ist sofort, wie denn? Aber bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne noch auf das Bild verweisen, was wir hier haben. Dieses nette Mädchen. Ich dachte, so nette Mädchen, die ist so in dem Alter wie eine meiner Enkeltöchter, genau. Die gesagt hat, Opa, du hast ja eine Glatze. Genau, richtig. Niedliches, freches Mädchen mit einem netten Gesichtsausdruck. Und was die in der Hand hat, das ist für mich das Spannende. Was sie in der Hand hat, ist ein Baum. Und zwar genau der Baum, der auch hinter ihr steht. Dahinter auf dem Bild ist eine Riesenbuche. Soweit ich weiß, der größte Baum in Deutschland. Das ist die sogenannte Bavaria-Buche. Warum Bavaria? Weil die in Bayern steht, genau. Weil die jedenfalls die größte Buche war in Bayern. Aber was eben stark ist zu sehen, dieser große Baum, der da im Hintergrund steht, war mal genauso klein wie dieses Pflänzchen, was das Mädchen in ihrer Hand hat. Und dieser Baum ist jetzt richtig groß. 23 Meter hoch, hat einen Stammumfang von 9 Metern. Die Krone hat einen Durchmesser von 30 Meter, einen Umfang von 100 Metern. Rauminhalt der Krone beträgt 5000 Kubikmeter. Alle ihre Blätter ergeben eine Fläche von 8500 Quadratmeter. Ihr Alter wird auf 500 bis 800 Jahre geschätzt. Und in dieser Zeit ist das ein richtig großer Baum geworden. Und meine Frage ist, wie ist das möglich? Wie kann das sein, dass aus so einer kleinen Pflanze so ein Riesenbaum wird? Oder andersrum, wird aus jeder kleinen Pflanze ein Baum? Es gibt Bedingungen dafür, dass so ein Baum dementsprechend wächst und so groß wird. Eine Bedingung ist einfach, dass es in seiner Gene überhaupt liegen muss, dass wie groß ein Baum wird oder wie groß jemand wird. Ist ja bei uns Menschen auch so, ne? Wie groß wir werden, das ist schon unterschiedlich, aber das muss irgendwie in der Gene liegen. Mein Vater, wie ich gerade erzählt habe, dass der Missionar war in Österreich, ist im Krieg zum Glauben gekommen und hat im Krieg ganz schwere Zeiten erlebt. Und als er aus dem Krieg kam und dann eine Gemeinde gesucht hat und ein Christsein gewachsen ist, dann seine Frau kennengelernt hat und in die Mission gegangen ist, war er kleiner als meine Mutter. Und das Erstaunliche war, dass er sie überholt hat. Der ist noch im Alter um einige Zentimeter gewachsen. Warum? Die Jahre, wo er eigentlich hätte wachsen können und sollen, hat er so wenig zu essen gekriegt, dass er nicht sich entfaltet hat zu der körperlichen Größe, wie es möglich gewesen wäre. Und das hat er später nachgeholt. Es gibt Bedingungen dafür, dass jemand wächst. Nicht nur die Anlage, was da drin steckt, sondern es gibt wachstumsfördernde Bedingungen. Und dass dieser Baum so groß geworden ist, hat einfach damit zu tun, meinetwegen, dass er an der richtigen Stelle gestanden hat, Licht hat, Platz hat, sich zu entfalten, genug Wasser, dass er Nahrung hat, einige gute Bedingungen, die dazu geführt haben, dass er so groß wird, dass er eben so ein stattlicher Baum wird. Und das ist eigentlich mein Thema für heute Abend. Es gibt Faktoren, die Wachstum fördern. Es gibt Faktoren, die Wachstum begünstigen, das begünstigen, dass eine Gemeinde stattlich, groß wird, anziehend ist, dass andere Menschen dazukommen und dass eine Gemeinde auf diesem Weg weiter wächst. Es gibt aber auch Bedingungen, schlechte Bedingungen, die genau das verhindern, die Wachstum verhindern, dass es nicht gut gelingt, nicht gut weitergeht. Und dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, das ist für mich für heute Abend das Thema oder das Anliegen für das Wochenende, dem auf die Spur zu kommen. Wie kann das gelingen, dass es gut weitergeht? Welche Faktoren sollten vorhanden sein? Und ich habe den Eindruck, dass die Bibel eigentlich genau davon spricht. Wenn hier in diesem Bibeltext steht, so wirkt er, so wirkt Jesus das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe, dann sieht man, dass dahinter Bedingungen stecken. Eine Bedingung steckt schon hier in dem Vers drin. Was ist das? Liebe, genau. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das hat etwas mit Liebe zu tun. Einheit und Liebe sind enorm wachstumsfördernde Faktoren. Das andere, was hier drin steckt, ist, er wirkt es. Wo Gott wirkt, da passiert das. Wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott wirken kann, wo er Freiraum hat, auch zu wirken unter Menschen, da passiert etwas. Wo man manchmal nur zuguckt und denkt, wie ist das wirklich? Was haben wir dazu beigetragen? Das war für mich eine total spannende Sache, auch wo wir in Olpe angefangen haben, wo wir fröhlich losgelegt haben, dort Gemeinde zu bauen und wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo ich dann immer gesagt habe, was haben wir denn jetzt eigentlich dazu beigetragen? Ein Beispiel. Als wir gerade dort angefangen haben, vor knapp 10 Jahren, rief mich ein Mann an und sagte, ich möchte gerne einen Büchertisch in der Stadt machen. Und jetzt habe ich mich mit einer Buchhandlung in Verbindung gesetzt und wollte fragen, ob die mir Bücher in Kommission geben, dass ich einen evangelistischen Büchertisch in der Stadt mache, in Olpe. Und dann haben die ihm gesagt, das geht nur, wenn das über eine Gemeinde geht. Und dann hat er geguckt, gibt es eine Gemeinde, ist auf uns gekommen und fragt, ob wir als Gemeinde ihm dahinter stehen, dass er da Büchertisch machen kann in der Stadt. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt gläubige Leute gibt, die ein evangelistisches Herz haben und so. Und dann habe ich gesagt, da findet man bestimmt einen Weg, aber wir sollten uns erstmal kennenlernen. Ja? Und dann habe ich ausgemacht, gleich nächsten, übernächsten Tag, dass ich mich mit ihm treffe und haben uns dann in unserem Gemeindehaus da in Olpe getroffen und er erzählt mir seine Geschichte. Und dann erzählt er, dass es ihm nicht gut ging, dass er richtig eine schwere Zeit durchgemacht hat. Und er war so niedergeschlagen, dass er eines Nachts, als er sich hingelegt hat zum Schlafen, dass er einfach ein Gebet gesprochen hat. Und dass er gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf du mir. Irgendwo hat er gehört, dass man Jesus in sein Leben einladen muss und hat gesagt, komm du in mein Leben und hilf du mir, dass ich zurechtkomme. Bitte vergib mir meine Schuld, nimm du mich an. Und dann ist er eingeschlafen und nächsten Morgen erzählt er, habe ich gespürt, da ist was anderes. Gott ist tatsächlich da. Er hat so die Gegenwart Gottes gespürt, dass er gemerkt hat, ja, da ist etwas geschehen in meinem Leben. Gott hat offensichtlich mein Gebet erhört. Und jetzt hat er dann Christen gesucht, auch welche gefunden, missionarisches Anliegen, wollte dann einen Büchertisch machen. Und ich dachte, gerade in so einer Situation, wo wir neu anfangen, kommt jemand von sich aus, der sowas machen will. Ich habe gesagt, okay, haben wir doch gut hingekriegt, ne? Das haben wir doch richtig gut gemacht, dass der Mann da zum Glauben gekommen ist. Da haben wir nichts dazu beigetragen. Und ich dachte einfach, Gott hat einfach souverän gewirkt und hat einen Menschen herausgeholt. Und wo man denkt, ja, so ist das. Gott wirkt, er wirkt das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und dann war das spannend. Seine ganze Familie war nicht gläubig. Und er hat angefangen, unsere Gottesdienste zu besuchen. Und seine Frau hat dann geschimpft. Jedes Mal geschimpft, wenn er am Sonntagmorgen wieder abhauen wollte zum Gottesdienst. Ja? Und dann hat sie ihm irgendwann gesagt, vorher warst du schon schräg drauf, aber jetzt ist es noch viel schlimmer. Und du gehst da in eine Sekte rein und das ist ganz fürchterlich. Streng katholisch, katholische Religionslehrerin. Und das war für sie das Letzte, dass jemand zu einer Freikirche geht. Und dann sagt er zu seiner Frau, Gabi, das ist jetzt nicht fair. Du verurteilst etwas, was du nicht ein einziges Mal gesehen hast. Bitte tu mir mal den Fall und komm ein einziges Mal mit in Gottesdienst, dass du wenigstens weißt, worauf du schimpfst. Und er hat sich darauf eingelassen und ist einmal mit zum Gottesdienst gekommen. Da hat gerade Andreas Gospel-Konzert gemacht. War super, richtig schöne Musik. Es war ein richtig schöner Gottesdienst. Die Frau sitzt in den Gottesdienst und sagt, boah. Und das ist ihr so ins Herz gegangen, dann ist sie jeden Sonntag wiedergekommen, obwohl sie mit dieser Sekte nichts zu tun haben wollte. Jeden Sonntag ist diese Frau wiedergekommen in Gottesdienst. Und dann haben wir einen Alpha-Kurs gemacht oder so einen Glaubensgrundkurs. Und in dem Glaubensgrundkurs hat sie sich dann für Jesus entschieden und geht den Weg mit Jesus. Auch die Kinder, ihre Kinder kommen mit und sind heute Säulen in der Gemeinde. Und ich dachte, boah, wie haben wir das denn gemacht? Da haben wir doch richtig stark dran gearbeitet, ne? Das war gewaltig. Gar nicht. Die Frau kam und Gott hat sie erreicht. Und das meine ich damit. Wenn Gott nicht wirkt, dann haben wir gar keine Chance, dass irgendetwas passiert. Aber diese Aussage steht hier drin. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und er wirkt. Und ich könnte jetzt noch eine Geschichte nach der anderen erzählen, wo wir erlebt haben, dass Menschen zum Glauben gefunden haben, dazugekommen sind, wo ich hinterher gedacht habe, was haben wir denn dazu beigetragen? Ganz, ganz viele kuriose Geschichten, wie Menschen dazugekommen sind. Aber es gibt Faktoren, die auch uns betreffen, wo man mitbeteiligt ist. Und ich möchte einfach mal ein paar Faktoren aus dem Epheserbrief, wo ja das so wie ein Abschluss steht, dass Gott so das Wachstum des Leibes wirkt, ein paar Faktoren, die mir im Epheserbrief aufgefallen sind, wie er das tut. Das erste ist, Gott selbst wirkt das Wachstum der Gemeinde. Das steht da in Vers 16. Aber da stehen noch ein paar andere Sachen. Das zweite, die Gemeinde wächst durch Einheit und Liebe. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und Einheit und Liebe ist offensichtlich ein starker Faktor, wo Menschen sich in Liebe begegnen. Ist ein starker Faktor dafür, dass Gemeinde wächst. Und das ist eine Sache, die gerade im Epheserbrief unglaublich stark betont wird. Das ist ja ein Brief an die Gemeinde dort in Ephesus, wo der Apostel Paulus offensichtlich das Anliegen hat, dass es gut weitergeht und dass die Gemeinde lebendig wird und lebendig bleibt. Und er nennt einige Dinge, die dazu notwendig sind. Und das eine ist eben ganz stark die Liebe und die Einheit untereinander. Die Gemeinschaft untereinander sind ganz wesentliche Faktoren. Und ich lese mal einfach ein paar Verse aus Epheser 4, zum Beispiel der Vers 3. Da heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Da werden wir aufgefordert, uns Mühe zu geben und sich zu befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Gott hat eine Einheit unter den Kindern Gottes gestiftet. Und dieses kostbare Gut gilt es jetzt zu bewahren durch das Band des Friedens. Oder dann ein paar Verse weiter in Vers 4, dann, wo diese Bänder, die uns zusammenhalten, richtig beschrieben werden, dass wir ein Leib sind, ein Geist, wie wir auch berufen worden sind, zu einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Und dann in Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und ich glaube, dass das ein ganz starker Faktor ist, der uns hier genannt wird, Einheit. Wo es gelingt, zusammenzustehen, gemeinsam nach vorne zu gehen, eine gemeinsame Vision und Sicht zu haben, ein gemeinsames Ziel, sich dahinter zu stellen. Das ist enorm wichtig, offensichtlich, im Blick auf Wachstum der Gemeinde. Einheit, Gemeinschaft, herzliche Verbundenheit ist eine ungeheure Kraft. Da steckt eine ungeheure Kraft drin. Steht übrigens auch schon im Alten Testament, 1. Mose 11, da ist ja die Geschichte vom Turmbau zu Babel, ist da aufgeschrieben. Und wo die Leute sich zusammengetan haben, um diesen Turm aufzubauen. Und Gott hat das verhindert. Und dann mit dem Argument, dass Gott sagt, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Ein Volk, eine Sprache und dann hat er die Sprachen verwirrt. Im Negativen hier. Eine starke Kraft, die in Einheit, aus Einheit zustande kommt. Und wo das gelingt, so zusammenzustehen, eine gemeinsame Sicht zu haben, ein gemeinsames Ziel zu haben, sich zusammen zu engagieren, in die gleiche Richtung zu marschieren, das ist enorm beflügelnd im Blick auf Wachstum der Gemeinde. Das ist offensichtlich einer der Faktoren. Oder weiter, der dritte Punkt hier, Gemeinde wächst durch begabte Mitarbeiter. Das ist auch eine Sache, die hier in Epheserbrief Kapitel 4 ganz stark deutlich gemacht wird, dass Gott selbst den Menschen Gaben gegeben hat, wo dann eben drinsteht, dass er jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und dass es deutlich wird, die Gemeinde lebt davon, dass Menschen ihre Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, einbringen. Und Gott hat investiert in uns. Und jetzt geht es einfach darum, dass das, was Gott an Kapital, an Potenzial in uns hineingelegt hat, dass wir es einsetzen und dass wir das mit einbringen in der Gemeinde. Und das ist ein enorm starker Faktor, dass Gemeinde Jesu wächst, wo jeder mit dran ist, dass der ganze Leib miteinander aktiv ist. Wo nicht die Hand sagt, ich habe heute keine Lust, ich stecke mich in die Tasche. Und mit mir könnt ihr schon mal nicht rechnen, genau. Und die anderen Körperteile machen das auch so ähnlich, sondern der Körper wird nur aktiv sein können und kraftvoll sein können, wenn jeder das, was er an Potenzial mit hat, mit einbringt, genau. Und dann noch eine andere Sache, Gemeinde wächst durch befähigende Leiter, durch Leitung. Und im gleichen Abschnitt, etwas später, wird genau davon gesprochen, dass Gott Menschen auch besondere Gaben gegeben hat. In Vers 11, es ist nun auch so, der Gemeinde Gaben geschenkt hat, er hat ihr die Apostel gegeben. Hier wird von Menschen gesprochen, die eine besondere Begabung haben, auch zu führen, voranzugehen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, wo offensichtlich solche Gabenträger genannt sind, die in besonderer Weise auch vorangehen, die offensichtlich eine Leitungsaufgabe haben sollen in der Gemeinde. Und dann steht dann, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben in einer Erkenntnis von dem Sohn des Gottes zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Offensichtlich ist das so, dass Gott Menschen auch mit besonderen Gaben ausgestattet hat, die für die Führungsqualitäten haben. Und die Aufgabe von denen ist eben nicht nur alles selbst zu machen, sondern die Aufgabe von diesen Gabenträgern ist, andere zu befähigen, das zu tun, dass sie andere zurüsten zum Dienst. In meiner alten Bibel stand drauf, zuzurichten zum Dienst. Nach dem Motto, die haben wir ganz schön zugerichtet, die Leute. Nicht zu richten, sondern zuzurüsten. Und es gibt Menschen, die von Gott ein besonderes Maß gegeben haben, auch voranzugehen und andere zuzurüsten, dass die ganze Gemeinde lebt. Und das ist offensichtlich eine Sache, die wichtig ist im Blick auf Gemeindearbeit. Und wir könnten jetzt weitergehen. Einfach weiter auf Entdeckungsreise. Welche Faktoren zeigt die Bibel für Wachstum? Dass eine Gemeinde weiter wächst, dass eine Gemeinde vorangeht. Und ganz offensichtlich ist das so in der Apostelgeschichte, dass das auch klar benannt werden kann. Gemeinden, die wachsen, dass eine große Zahl dazugekommen ist, dass die Gemeinde an einem Tag 3000 Leute dazugekommen sind und dann steht einmal von Myriaden, von mehreren tausend Menschen, die offensichtlich in der Gemeinde waren. Gemeindewachstum ist offensichtlich schon ein biblisches Anliegen, dass Menschen dazukommen. Genau. Ich würde jetzt gerne einen Schritt weitergehen. Wir könnten das noch mehr vertiefen, aber ich würde euch gerne mit reinnehmen in eine Sache, die wir als AGB vor einiger Zeit gemacht haben. Wir haben eine Untersuchung gemacht in unserem Gemeindekreis von der AGB, wo ihr ja auch dazugehört, Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, und haben gerade unter den Brüdergemeinden gefragt, was trägt dazu bei, dass Gemeinden wachsen oder dass eben das Gegenteil ist. Und uns hat es natürlich erstmal interessiert, wie viele von den Gemeinden wachsen. Wachsen unsere Gemeinden? Ist das so? Und ich habe hier mal ein Schaubild, wo man einfach sieht, wie das sich verhält, ob Gemeinden wachsen, wie viele Gemeinden wachsen von denen, die hier sind. Und was dabei rausgekommen ist, dass wir gesehen haben, 50% der Gemeinden geben an, dass sie gewachsen sind in den letzten 10 Jahren. Genau. Aber daneben gibt es fast nochmal auch 50% von Gemeinden, die nicht gewachsen sind. 20% sprechen davon, dass sie geblieben sind, Stagnation, sind ein paar Leute dazugekommen, aber manche sind auch wieder weggegangen. Und natürlich, auch Menschen gehen weiter, Menschen gehen heim tatsächlich, auch dass sie nicht mehr in der sichtbaren Gemeinde sind, sondern in der unsichtbaren Gemeinde. Und in der gleichen Zeit müssten dann Leute nachkommen, dass eine Gemeinde mindestens auf dem gleichen Stand bleibt. Von daher habe ich auch da schon Respekt, wenn das passiert. Weil natürlich auch Menschen auch wieder aus der Gemeinde gehen. Manche gehen zum Studium weg, manche verlassen auch so die Gemeinde. Und dass das ausgeglichen wird, das finde ich schon auch stark. Von daher würde ich nicht so negativ von Stagnation reden. Aber dann geht es auch weiter, dass man sieht, 22% erleben Rückgang. Da geht es nicht vorwärts, sondern rückwärts. Die werden richtig kleiner. Dass man eben sieht, die ältere Geschwister gehen heim, die Gemeinde ist überaltert, junge Leute kommen nicht dazu und es geht nicht richtig vorwärts. Und dann da oben 5%, da ist es so stark, dass sie existenzbedroht sind. Und wir haben leider immer wieder auch Gemeinden, die Pforten schließen müssen. Wenn sie nicht rechtzeitig eben auch fragen, was muss denn passieren? Und manche haben angefangen, diese Frage zu stellen, was passiert denn, wenn nichts passiert? Und fragen sich gegenseitig, wer macht dann zuletzt das Licht aus? Und manche können das richtig ausrechnen, dass sie vielleicht noch 5 Jahre haben oder vielleicht noch 10. Bei manchen geht das noch schneller. Und wir haben einige Gemeinden, die aufgegeben haben, auch dieses Jahr wieder, leider, weil man eben nicht rechtzeitig sich darüber Gedanken gemacht hat, wie geht es weiter? Welche Faktoren gibt es, dass Gemeinden gut wachsen und ist das bei uns der Fall? Genau. Und wir haben dann gefragt eben, woran liegt es, wenn Gemeinden kleiner werden, wenn Gemeinden zurückgehen? Gibt es solche Faktoren, wo man sieht, okay, hier geht die Kraft verloren? Das ist ein Bild, was Christian Schwarz in einem seiner Bücher gebraucht, der über Gemeindewachstum viel geforscht hat, wo er dann das vergleicht mit so einem Fass mit den Dauben, die da drin sind. Und wo er dann eben deutlich macht, es wird wichtig sein, rauszukriegen, wo sind die niedrigsten Dauben? Weil bei diesem Fass in dem Bild ist es so, dass das Wasser immer da rausläuft. Kann sein, dass einige Sachen richtig gut sind und richtig hoch sind, aber das nützt nichts, wenn die Kraft woanders verloren geht. Von daher ermutigt er, rauszufinden, wo sind so die Faktoren, wo man verliert, wo man Leute verliert, wo man merkt, hier geht die Kraft verloren, da tun wir uns schwer mit, die wachstumshindernden Faktoren. Und wir haben dann sehr speziell gefragt, auch bei den Gemeinden, in unseren Gemeinden, was sind so die wachstumshindernden Faktoren? Und das waren viele. Wir haben einfach nur das zusammengestellt, was waren so die Hauptkennzeichen? Was waren die stärksten erkennbaren Signale, die da kamen? Weswegen geht es in einer Gemeinde nicht gut vorwärts? Genau. Und ich nenne mal einfach so die ersten 5. Das erste, was deutlich geworden ist bei den hindernden Faktoren, war Zufriedenheit. Ist das denn schlecht? Zufriedenheit mit dem Vorhandenen. Genau. Ist das schlecht, wenn man zufrieden ist? Jetzt haben wir gerade, wie heißt das Jahr der Dankbarkeit hinter uns, ne? Und wurde angeregt, dankbar zu sein für viele Dinge, nicht immer nur zu klagen. Zufriedenheit ist schon eine schöne Sache. Aber es gibt auch eine falsche Zufriedenheit. Es gibt eine falsche Selbstzufriedenheit. Dass man zufrieden ist mit dem, was läuft. Dass man zufrieden ist damit, Leute kommen doch, wir haben doch nette Gottesdienste. Und für mich war das schon spannend zu sehen, dass das am häufigsten genannt wurde von Faktoren, was eigentlich dahin geführt hat, dass es nicht gut weitergeht. Eine falsche Selbstzufriedenheit. Es fehlen Sichten und Ziele nach vorne. Dass man einfach sieht, geht doch gut, wir haben uns lieb, wir haben eine gute Gemeinschaft, wir kriegen das hin, regelmäßig Gottesdienste zu haben, und was wollen wir noch mehr? Was will man noch mehr? Das ist ein ganz typischer Satz dabei, dass man eben sieht, ja, da hat sich eine Selbstzufriedenheit breit gemacht, da ist gar keine Erwartung. Ich glaube schon, dass die Situation, die wir in Olpe erlebt haben, damit zu tun hatte, dass wir eben nicht zufrieden sein konnten mit dem Status quo. Weil wir wussten, so geht's gar nicht. Und wenn, dann müssen wir uns Ziele stecken, dann müssen wir nach vorne gehen. Und die Frage ist, wie können wir nach vorne gehen? Es fehlen Sichten und Ziele. Und das ist ganz häufig der Fall, dass man sieht, man lebt so einen Tag rein, eigentlich hat man keine Sichten, keine Ziele, wie das weitergehen kann. Wo wollen wir eigentlich hin? Und wer nicht weiß, wo er hin will, der kommt hier ans Ziel. Und ich glaube, dass das lohnend wäre, darüber nachzudenken, was haben wir für Ziele? Gibt es Ziele in unserer Gemeinde? Und für viele ist gerade auch das die Situation, dass es nicht gut weitergeht, dass man sich darüber nie Gedanken gemacht hat. Dass man keine Vision hat nach vorne. Vision ist ja auch so ein schwieriges Wort, ne? Da gibt es Leute, die sagen, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen, ne? Aber das ist was anderes damit gemeint. Ja. In manchen Bibelübersetzungen, da wird das Wort Vision auch genannt, zum Beispiel in Sprüche 29, Vers 18. Da steht in der Lutherbibel, wo keine Vision ist, wird ein Volk wild und wüst. Da ist von einer Sicht gesprochen. Wo keine Sicht nach vorne ist, da wird ein Volk wild und wüst. Und ich glaube, das gilt auch für eine Gemeinde. Dass eine Gemeinde, die keine Sichten hat, wild und wüst wird. Dass es schnell dazu kommt, dass man auf Nebenschauplätze kommt und das Wichtige eigentlich aus dem Auge verliert. Jemand hat das mal verglichen, das ist so wie Jagdhunde vor der Treibjagd. Wenn das nicht losgeht, wenn das nicht das Signal losgeht, jetzt beginnt die Jagd, dann beißen die sich untereinander, dann zanken die sich untereinander und so weiter. Und in dem Augenblick, wo das Signal losgeht und sie dann das Ziel vor Augen haben, jetzt geht es darum, die Beute zu erjagen, auf einmal haben die kein Problem mehr miteinander, die jagen miteinander auf ein Ziel zu und möchten etwas erreichen. So ähnlich ist es dann auch oftmals in den Gemeinden, dass man einen Eindruck hat, okay, wir haben kein Ziel und jetzt fangen wir an, uns gegenseitig zu bekriegen und Kleinkrieg zu machen. Das ist eigentlich schade, genau. Ich nenne eine zweite Sache, ne? Wachstumshindernde Faktoren, die in unserem Gemeindekreis rausgekommen ist. Und da bin ich eben auch froh, das sind unsere Sachen, die wir in unseren Gemeinden merken. Das ist nicht in Amerika oder sonst irgendwo, sondern das sind genau O-Ton aus unseren Gemeinden, was sie uns an der Stelle gesagt haben. Das zweite ist Mitarbeitermangel. Kennt ihr das Problem? Dass nicht genug Mitarbeiter da sind, um die ganzen Arbeitsbereiche abzudecken, von Kinderarbeit angefangen bis zu Seniorenarbeit, über Musik und Gottesdienstleitung, Predigt und alles, was dazugehört und so. Für Evangelisation haben wir erst recht keine Kraft. Wir kriegen ja noch nicht mal das hin, was eigentlich so das Gemeindeleben auf sich hält. Wir haben einfach zu wenig Mitarbeiter. Aber was dann deutlich rauskam dabei, dass das Problem nicht das ist, dass es zu wenig Mitarbeiter gibt, sondern wegen mangelnder Verbindlichkeit. Es hat sich etwas eingefädelt, wie eine Zuschauermentalität. Dass man Teamarbeit so definiert, dass man sagt, T-E-A-M, toll, ein anderer macht's. Genau. Ich kann mich schön dahinter verstecken. Genau. Oder jemand anders kann das ja machen. Ja? Kann ja jemand anders machen. Und als mir das so einmal so richtig um Keks gegangen ist in unserer eigenen Gemeinde, habe ich eine Todesanzeige gestaltet. Und gestorben, jemand anders. Und habe das dann ins schwarze Brett gepinnt. Jemand anders. Damit kann man nicht rechnen. Genau. Das müssen wir schon selber machen. Also Mitarbeitermangel wegen mangelnder Verbindlichkeit, dass Leute sich nicht verbindlich reinstellen. Und dann fällt auf, dass immer mehr Gemeinden nach dem Vollzeitlichen rufen. Dann haben wir ja jemand, der es macht. Und dann haben wir besonders in dieser Untersuchung auch mal reingeschaut, wie ist das denn? Ist das eigentlich mit Gemeinden, die einen Vollzeitlichen haben, anders? Und wir gemerkt haben, nee, das ist überhaupt nicht anders. Genauso wenig Gemeinden wachsen mit Vollzeitlichen als ohne. Weil das bringt es nämlich auch nicht, dass man die ganzen Aufgaben abschiebt auf einen, der es dann machen soll, und die anderen lehnen sich zurück. Und manchmal habe ich den Eindruck, desto größer eine Gemeinde wird, umso schlimmer ist dieses Problem. Unsere Gemeinde Wiedenest hat einen Gottesdienstbesuch von über 400 jeden Sonntag. Und es fehlen an allen Ecken und Kanten Mitarbeiter. Die Leute kommen in eine große Gemeinde, weil sie davon ausgehen, da läuft ja alles. Die kommen dahin, dass sie meine Kinder versorgt und da gibt es Gruppen für jeden, auch für mich. Schöne Gottesdienste, das ist alles richtig toll. Und man setzt sich dorthin, um zu konsumieren. Und auf einmal merkt man, meine Güte, wir haben ein Übergewicht an Konsumenten und das ist überhaupt nicht mehr gesund. Und mir kommt es da manchmal so vor wie im Fußballstadion. Wie viele waren jetzt da beim Champions-League-Spiel? München gegen Schalke? Arena voll, genau. Dann sitzen dann 50.000, 60.000 Leute da im Stadion und 22 Hansel sind da unten auf dem Platz und die kämpfen und machen und tun. Aber die anderen wissen es alle besser. Wenn dann einer Fehler macht, die wissen es alle ganz genau und er wird gebuht und gepfiffen und so weiter. Manchmal kommt mir Gemeinde so ähnlich vor. Und ich habe den Eindruck, wir müssten das rumdrehen. Nicht die 22, die Aktiven, sondern die anderen, die große Masse müsste aktiv sein. Und wir sollten Teamspieler werden und nicht Zuschauer, dass wir das genau rumdrehen. Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist heute gar nicht leicht, weil ehrenamtliche Mitarbeit wird auch in unserer Gesellschaft nicht hoch angesehen. Dann spricht man schon mal davon, von den Dummen der Nation. Haben wir wieder einen Dummen gefunden, der sowas macht? Oder diejenigen, die sonst nirgends und nirgends aus ihrem Leben was machen können, die engagieren sich dann in der Gemeinde. Und die anderen, die richtig im Leben stehen, engagieren sich im Beruf und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schade. Das ist ein Riesenthema. Ja. Weitere Sache. Mangelndes Gemeindeleben. Hier geht es um Gemeinschaft. Hier geht es um das Zusammenstehen. Dass eben Gemeinde nicht mehr Gemeinde ist, wo das Wort Gemeinschaft drinsteckt, sondern dass es eigentlich so ist, dass man sich bedienen lässt. So eine Sitzgemeinschaft. Nebeneinander zu sitzen und Gottesdienst zu hören oder zu sehen oder wie auch immer, das mitzukriegen. Und das ist eher so Sitzgemeinschaft, das ist so ähnlich wie Hühner auf der Stange, ne? Die dann so nebeneinander aufgereiht sitzen. Aber es ist nicht Team. Es ist nicht Mitarbeiterteam. Mangelndes Gemeindeleben, mangelnde Gemeinschaft. Ein Trend zur Sonntagsgemeinde ist auch feststellbar. Die FEGs haben vor einiger Zeit so einen Werbeslogan gemacht. Und da haben sie so für Autoaufkleber hinten drauf gemacht. Da stand dann drauf, Pünktchen, 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 dann bis Sonntag. Sie wollten eigentlich einladen, dann das zur Einladung machen, am Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Aber es kann sein, dass das einige falsch verstanden haben. Ne? Die sagen dann immer nur, dann bis Sonntag. Genau. Und ich bin manchmal echt erschrocken, auch gerade in größeren Gemeinden, wie wenig Zusammenarbeit an der Stelle ist. Ich habe jetzt eine Bibelausstellung gemacht in einer großen FEG. Und den Aufbau habe ich mit dem Andreas Schmidt alleine gemacht. Die ganze Gemeinde hat sie schön bedeckt gehalten. Und so ist die ganze Sache auch gelaufen. Große Gemeinde, aber Gemeindeleben hat da nicht stattgefunden. Die kommen nur, um sich bedienen zu lassen. Genau. Wenig missionarisches Leben, weitere Faktoren. Oder missionarisches Anliegen ist nur in der Theorie vorhanden. Wenn man in die Gemeinden reinfragt, ist Evangelisation wichtig, sagen alle ja. Hat man oft gehört, oft gepredigt worden, dass das ein wichtiges Anliegen ist. Aber wenn man dann mal reinschaut in die Praxis, wie sieht das aus, wie missionarisch ist eine Gemeinde wirklich, dann ist manchmal oftmals eine Fehlanzeige. In der Theorie schon, aber in der Praxis wenig. Und wenn Missionen, dann so, wir unterstützen ja auch einen Missionar in Tansania. Ja, dass man eben Evangelisieren ganz woanders macht. Und an der Stelle merkt man, da ist auch dann schnell Fehlanzeige. Genau. Oder Konflikte und Unversöhnlichkeit. Der nächste wichtige Faktor, der in unserer Untersuchung rausgekommen ist. Und das gibt dann schon erstaunliche Sachen. In eine Gemeinde bin ich eingeladen worden zur Gemeindeberatung. Und die hatten genau das Problem, dass immer weniger werden, überaltert. Und dass sie gefragt haben, wie geht's weiter? Was passiert, wenn nichts passiert? Und wir haben dann da zusammengesessen und ich habe dann gefragt, wie ist das möglich? Ihr habt doch alle Familie. Sind eure Kinder weggezogen? Sind die nicht hier? Dann kam raus, nee, die meisten leben in der Stadt, Großstadt. Aber sie gehen nicht da in die Gemeinde. Und engagieren sich nicht da in der Gemeinde. Und ich habe dann gefragt, wie kommt das, dass die sich nicht hier engagieren? Und dann kam raus, in der Gemeinde gibt es einen schwelenden Konflikt, dass die leitenden Brüder kontrovers sind. Und die jungen Leute haben offensichtlich gesagt, egal wie ich mich positioniere, ich weiß immer schon von vornherein, wen ich gegen mich habe. Mache ich das so, dann hat der was dagegen. Mache ich das so, hat der was dagegen. In so ein Spannungsfeld begebe ich mich gar nicht rein. Und haben gesagt, es gibt auch andere Plätze, wo man sich engagieren kann, wo ich mich als Christ auch mit reinstellen kann, und haben die Gemeinde verlassen und sind woanders hingegangen. Gar kein offensichtlicher Konflikt. Jeder wusste, dass das da irgendwo was gibt, aber es war nicht so, dass man sich gestritten hätte. Aber es waren einfach Konflikte, Unversöhnlichkeit in der Gemeinde. Ist das nachvollziehbar, dass das blockiert, dass Konflikte blockieren, dass dann Gemeindespaltung passiert dadurch? Und dass Gemeinden deswegen kleiner werden? Okay, ich habe euch jetzt eine ganze Reihe Sachen zugemutet, die nicht so nett sind. Ich habe gedacht, ich fange mal bei den schwierigen Sachen an, dass wir nicht so ganz deprimiert aus dem Abend rausgehen, und habe mir die Sachen, die als fördernde Faktoren aufgehoben, um die jetzt noch zum Schluss zu bringen. Aber vielleicht einfach mal zwischendurch, gibt es Fragen dazu zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe?
Ich hätte eine Frage, und zwar, ist es möglich oder ist es angebracht, in einer eigenen Familie zu missionieren?
Das ist eine ganz spannende Sache, ne? Eine eigene Familie zu missionieren. Ich glaube, da beginnt unser Missionsfeld, und das ist ein gutes Übungsfeld, wie kann Evangelisation gelingen? Wie machen wir das richtig? Weil desto näher uns Menschen sind, umso einfühlsamer muss das passieren. Da kann man keine großen Sprüche machen, sondern das muss ganz mit viel Liebe zurückhaltend passieren.
Mhm. Ja, das ist ja auch eine Generationsfrage. Mhm. Wenn ein junger Mann aufwächst, wie beispielsweise ich, in der Beatles-Zeit, und der Vater hat was dagegen, dass ich diese Musik mache, teils mit mir in Morgen beispielsweise, ja, kann doch nicht sein, mein Sohn spielt solche Musik. Ich habe Kirchenmusik zu spielen, nicht Tanzmusik. So. Wo wird er missionieren? Mhm. Er findet die Waage nicht.
Ja, genau.
Das ist ein Problem.
Ja. Ich denke, auf das Thema, da müssen wir nochmal extra auch zu sprechen kommen, auch gerade evangelisieren, wie kann das gelingen, auch gerade in der Familie. Und die Bibel gibt ja auch dazu ein paar wertvolle Hinweise, zum Beispiel an Frauen, die ungläubige Partner haben. Wo im 1. Petrus, im Brief Kapitel 3 steht, dass sie gewinnen sollen ohne Worte, einfach durch ihr Vorbild, einfach durch ihr Leben. Und gerade in solchen Situationen, in der Familie, wo man so nah mit Leuten zusammen ist, wird es wichtig sein, das einfühlsam zu sein und nicht in einer falschen, aufdringlichen Weise das zu machen. Ein starkes Übungsfeld. Okay, ich gehe mal weiter und nenne noch die nächsten Sachen, weil dann würde ich nämlich gerne von euch wissen, wie das aussieht und dass wir die Untersuchung weitermachen, die wir hier im ganzen Gemeindekreis gemacht haben, jetzt eben auch in eurer Gemeinde. Wie würdet ihr das selbst beschreiben? Wie sieht das bei euch aus? Wo gibt es da die fördernden Faktoren oder die hindernden Faktoren? Gibt es da Bereiche, wo man sieht, das läuft richtig gut? Oder gibt es auch andere, wo man sagt, ja, da haben wir genau das Problem, da liegt es daran. Genau. Ich nenne mal die fördernden Faktoren. 5 Dinge, die uns hier aufgefallen sind. Punkt 1, klare biblische Unterweisung. Eine lebendige Vermittlung der biblischen Botschaft. Das wurde am häufigsten genannt bei dieser Untersuchung. Und ich dachte zuerst, okay, das haben die Brüder brav gelernt und jetzt brav weitergegeben, wie das in der Theorie sein müsste. Und dann haben wir nochmal darüber nachgedacht und gesagt, nee, das stimmt. Dass gerade da, wo es gelingt, die biblische Botschaft lebendig zu verkündigen, klar und lebendig zu verkündigen, dass das ein anziehender Faktor ist. Dass das Menschen anzieht. Und es gibt viele Beispiele, auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo man sieht, genau das zieht Leute an, wo die biblische Botschaft richtig intensiv und gut verkündigt wird. Als wir da in Olpe angefangen haben, vor 10 Jahren, haben wir gemerkt, dass aus Olpe Leute in die Nachbarstadt nach Siegen fahren, das sind so 20 Kilometer weg, und fahren dort in eine Gemeinde oder sogar aus dem Sauerland an Olpe vorbei, um dort in die Gemeinde zu fahren. Und wir dachten, das ist eine Herausforderung. Ne? Wir versuchen, hier Gemeinde zu gründen und es sind nur wenige Leute da und die fahren an unserer Gemeinde vorbei, um dort in so eine lebendige Gemeinde zu fahren. Und dann haben wir uns gesagt, wir können 2 Dinge tun. Wir können entweder uns darüber ärgern oder wir können einfach mal hinfahren und fragen, warum die Leute dorthin fahren. Warum sie das machen. Dass sie am Sonntagmorgen zum Gottesdienst über eine Stunde Auto fahren, um dort hinzukommen. Und das haben meine Frau und ich dann gemacht und haben dann dort die Gemeinde besucht in Siegen. Das ist eine Calvary Chapel, nennt sie sich. Und am Gottesdienst dort miterlebt, ich habe erschreckend viele Bekannte getroffen. Die Brüdergemeinden, in denen ich tätig bin oder war, verlassen haben, um dort in die Gemeinde zu gehen. Und von daher war es für mich jetzt nicht so schwer, die Leute auch anzusprechen. Viele sind mir zugegangen, wir kannten uns, alte Freunde. Und dann habe ich einen nach dem anderen gefragt, was ist der Grund, dass du hier hingehst in die Gemeinde? Warum hast du deine Gemeinde verlassen und gehst hierhin? Oder die eben aus Olpe fahren. Warum nehmt ihr den weiten Weg auf euch, um hinzufahren? Und unisono haben die gesagt, hier werde ich geistlich satt. Hier wird das Wort Gottes lebendig vermittelt. Und Calvary Chapel ist eine Gemeindeform, die machen das so, dass sie fortlaufend Bibeltext predigen. Die fangen irgendwo in 1. Mose 1 an und gehen dann im Laufe der Zeit durch die ganze Bibel und lassen keinen Abschnitt aus. Da kommt jeder Bibelabschnitt dran. Also richtig intensiv Bibelarbeit. Ja? Da waren sie dann gerade im Johannesevangelium, aber hatten schon viel hinter sich. Und die Leute sagen, das zieht mich an, die intensive Verkündigung vom Wort Gottes. Hier werde ich richtig satt. Hier bekomme ich etwas für mein geistliches Leben. Hier bekomme ich etwas für die Woche. Und ich war ja auch da zu gucken, wie machen die das? Und bei manchen Dingen habe ich gedacht, okay, das können wir auch. Also so gut Musik macht Andreas auch, wie die das gemacht haben. Lobpreis, schön, super, aber ich dachte, das ist jetzt nicht so gewaltig, dass man das nicht auch ähnlich hinkriegen kann. Aber wirklich das Ansprechende war, dass da Wort Gottes lebendig vermittelt worden ist. Oder ich habe mich erinnert an die Situation in der Jugendgruppe in Wiedenest. Wir hatten eine Zeit lang eine so schlechte Jugendarbeit, die Jugendlichen waren alle nicht mehr richtig im Glauben. Und das ging drüber und drunter. Und dann hat die Gemeindeleitung die Jugend zugemacht und hat gesagt, das ist keine Jugendarbeit unserer Gemeinde. Hier wird nicht nach dem Evangelium gelebt und auch nicht Evangelium verkündigt. Und hat die Leitung den Mut gehabt, die Jugendarbeit dicht zu machen. Und dann hat einer angefangen und hat gesagt, ich lade einen zum Bibeltreff. Und hat einfach Mittwoch für Mittwoch, wann eine Jugendarbeit stattfand, Bibelarbeit gemacht. Nur Bibelarbeit. Das war eigentlich das Programm. Immer ein Input und dann Gespräch, Bibelgespräch in kleinen Gruppen. Und das Erstaunliche war, dass in dieser Zeit die Jugend enorm gewachsen ist. Die Jugendarbeit ist gewachsen derzeit, ich war mit dabei. Das waren 80 Leute, die dann in der Gemeinde zur Jugend kamen. Und da sind viele gute Leute draus erwachsen, wie zum Beispiel Friedemann Volke, war damals Jugendlicher und so. Richtig gut, wo ich dachte, das ist eigentlich Anziehende. Was hier packt, ist lebendige, intensive Verkündigung vom Wort Gottes. Und wo das in guter Weise geschieht, verständlich geschieht, das ist richtig ein Magnet, dass offensichtlich Leute gerne kommen. Ist das nachvollziehbar? Wir haben noch drüber sprechen müssen. Das Zweite ist, an positiven Sachen, eine engagierte Gemeindeleitung. Gemeinden, die wachsen, haben uns immer sehr schnell wissen lassen, dass das damit zu tun hat, dass sie eine gute Leitung haben. Dass Gemeindeleitung stattfindet. Die Gemeindeleitung, das hat unterschiedliche Bezeichnungen. Bei den einen Gemeinde war das die Brüderstunde, im anderen waren es Ältestenkreis, andere hatten älteste Diakone, eine Gemeindeleitung, wie auch immer. Aber da, wo gute Leitung geschieht, wo Leitung sich engagiert, da kann man richtig sehen, hier geht was weiter. Und das Sprichwort, das ist ja irgendwo auch bekannt, ne? Der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn es da am Kopf nicht stimmt, dann wird das andere auch faul. Dann wird das nicht in Ordnung sein. Aber da, wo der Kopf stimmt, wo Leitung gelingt, wo Leitung gut gemacht wird, dann merkt man, hier geht richtig etwas weiter. Und deswegen haben wir uns dann vorgenommen, wir setzen einen starken Akzent auf Leitung und möchten gerne in den Gemeinden Leitung fördern. Und haben gerade im letzten Jahr, 2015, so ein Jahr gemacht, wie kann eine Gemeinde stark und dienend geleitet werden? Und haben uns mit dem Thema Leitung ganz stark beschäftigt. Und da haben wir eine Definition dafür gegeben, wie wir Leitung verstehen. Und die heißt folgendermaßen. Seid ihr noch aufnahmebereit? Die Gabe der Leitung ist die außergewöhnliche Fähigkeit, in Übereinstimmung mit Gottes Absichten Ziele für die Zukunft zu setzen und diese anderen so mitzuteilen, dass diese freiwillig und harmonisch zusammenarbeiten, um zur Ehre Gottes seine Ziele zu erreichen. Alles klar? Das ist Leitung, genau. Leitung ist die außergewöhnliche Fähigkeit. Das ist keine normale Sache, dass jemand Leitungsbegabung hat. Und man sieht richtig in der Bibel, es gibt Menschen, denen hat Gott die Gabe der Leitung gegeben. Und diese Gabe der Leitung steht auch in diesen Gabenlisten, die man in der Bibel sieht, dass Menschen auch die Gabe der Leitung haben. Und was diese besonders begabten Menschen tun sollen, ist in Übereinstimmung mit Gottes Absichten, die müssen Gottes Absichten kennen, ja, und verinnerlicht haben, Ziele zu setzen, Ziele zu finden. Dann, da müssen wir hin. Das ist Gottes Absicht mit uns. Und das hat etwas mit Führung zu tun, Menschen dahin zu führen, in Übereinstimmung mit Gottes Absichten Ziele für die Zukunft zu setzen und diese nicht nur selber zu tun, sondern diese anderen so mitzuteilen, dass sie freiwillig und harmonisch zusammenarbeiten, um zur Ehre Gottes seine Ziele zu erreichen. Das heißt, Leitung hat etwas damit zu tun, vorzudenken, voranzugehen und die anderen mitzunehmen. Aber das hat etwas ganz stark damit zu tun, dass sie erkennen, wo geht's lang? Und vor Gott zu sein und zu fragen, was ist dran, was ist von Gott her dran, auch für unsere Gemeinde. Und wo das geschieht, Menschen sich in der Leitung hier engagieren, da merkt man, das hat einen ganz, ganz starken Effekt. Leitung ist keine leichte Sache, keine leichte Aufgabe. Und manchmal kriegt man da sehr viel Prügel ab. Und dass manche sagen, ich habe da keine Lust mehr dazu. Und manche haben sich auch daran, sind daran auch ein Stück krank geworden, kaputt gegangen, weil sie gemerkt haben, das ist wirklich, wirklich nicht leicht. Aber da, wo das gelingt, da merkt man, da trägt das wirklich dazu bei, dass Gemeinde wächst, dass Gemeinde lebendig wird. Und es hängt ganz einfach auch mit der Leitung zusammen. Genau. Dritter Punkt. Dass Gemeinden wachsen, dass Brüdergemeinden wachsen, hängt oft daran, dass sie eine Ausrichtung gefunden haben. Und die Ausrichtung heißt, wir nehmen mehr Rücksicht auf Gäste als auf Traditionen. Das heißt, eine am Auftrag orientierte Gemeinde. Wir möchten den Auftrag leben, den Gott uns gegeben hat. Und möchten nicht in erster Linie Traditionen bedienen. Und das ist natürlich gerade auch in unserer traditionellen Gemeindebewegung ein starkes Thema. Dass Gemeinden sagen, wir möchten das so machen, wie unsere Väter das gemacht haben. Und dann sage ich immer, wer das so macht, wie die Väter das gemacht haben, der macht es gerade nicht so, wie die Väter das gemacht haben. Weil unsere Väter im Glauben, so die vorangegangen sind, die erste Generation in Brüdergemeinden, die haben es nämlich ganz anders gemacht als alle anderen und haben, war ja gerade so eine Protestbewegung, dass sie gesagt haben, nein, wir machen das einfach so, wie wir es in der Bibel stehen und legen keinen Wert auf kirchliche Traditionen. Genau. Und heute sind wir dabei, immer wieder Traditionen zu bedienen. Und bei manchen muss es genauso bleiben, wie es schon immer war. Und dann deswegen sagt man auch, das sind die letzten 7 Worte einer Gemeinde. Das haben wir immer so gemacht. Genau. Oder das haben wir noch nie so gemacht. Genau. Und damit ist dann alles entschieden. Und wo man merkt, Gemeinden, die sagen, okay, wir achten die Tradition, aber uns ist es wichtiger, dass wir als Gemeinde den Auftrag leben und das umsetzen, was Jesus uns gezeigt hat. Die Gemeinden gehen gut voran. Da passiert etwas, dass man eben weiterkommt. Und manchmal ist das eine spannende Sache, dass man auch sagt, okay, um der Menschen willen, die wir erreichen wollen, machen wir Dinge anders, als wir es eigentlich gewöhnt sind, als wir es lieb gewonnen haben. Und das ist manchmal schon auch spannend, weil dann Leute sagen, nee, das mache ich nicht mit. Ich möchte das so machen wie immer. Und ich habe gerade mit einer Gemeinde zu tun, wo die gesagt hat, wir möchten missionarisch sein, wir möchten Leute erreichen und wir orientieren uns an den Menschen, die wir erreichen wollen und haben es erleben dürfen, dass eine ganze Reihe Leute dazugekommen sind, die zum Glauben gekommen sind, die Gemeinde wächst, richtig schön. Aber zur gleichen Zeit gehen auch Leute weg, die sagen, nein, das ist nicht mehr meine Gemeinde und gehen irgendwo in den Nachbarort, da gibt es noch eine traditionelle Gemeinde, die das so machen wie früher. Genau, da gehe ich dann lieber hin. Und wo ich sage, schade, das wäre eigentlich schön gewesen, wenn sie gemeinsam den Auftrag leben. Das hat mit Gemeindephilosophie zu tun. Welche Philosophie haben wir? Sind wir eine Gemeinde, die es so weitermachen will? Oder sind wir eine Gemeinde, die sagt, um des Auftrags willen können wir auch Dinge verändern? Eine vierte Sache, vielleicht ist es nicht so gewaltig geistlich, ne? Einladende Gemeinderäume. So richtig profan, ne? Äußerlichkeiten. Ist das wichtig für Gemeindewachstum? Das Ambiente? Dass das Ambiente stimmt? Offensichtlich ja. Das ist so. Obwohl es eigentlich, würde ich mal sagen, nicht so geistlich ist. Die ersten Christen haben sich in Katakomben getroffen. Das waren Grabhöhlen. War wahrscheinlich auch nicht gerade so prickelnd. Ne? Die hatten keine schönen Gemeindeseele. Aber offensichtlich macht das für Menschen etwas aus. Wir haben in Wiedenest vor einigen Jahren ein Gemeindehaus gebaut, waren ja vorher immer in der Bibelschule zu Gast. Und als wir das Gemeindehaus fertig haben, haben sie in einem Jahr 20 Leute der Gemeinde angeschlossen. Nur weil wir ein neues Haus hatten. Wir haben nichts anderes gemacht als vorher. Aber offensichtlich ist das auch etwas, was mit Anziehen der Gemeinde zu tun hat. Und dann eben auch, dass es gelingt, Gottesdienste so zu gestalten, dass Menschen sagen, das ist schön. Dass auch da das Ambiente stimmt, dass es gelingt, richtig schöne Gottesdienste zu gestalten, hat etwas damit zu tun, dass Gemeinde weiter wächst und dass Leute sich auch darin sich wohlfühlen und keine Fremdartigkeit empfinden. Da könnte man noch viel dazu sagen. Und dann das Letzte, altersspezifische Gruppen. Eine Gemeinde wachsen, wo es gelingt, eine gute, altersspezifische Arbeit zu machen. Das heißt Kinderarbeit, Jungscha, Jugend. Und das geht dann weiter, Kleingruppen für die verschiedenen Altersgruppen und so weiter. Wo das entstehen kann, da wächst Gemeinde. Und oftmals ist das genau ein Riesenproblem, dass wir merken, wir erreichen die nächste Generation nicht mehr. Kinderarbeit. Dass es da an der Stelle weitergeht. Und wir haben es erleben dürfen, dass wir ganz völlig überalterte Gemeinden, gerade auch durch intensive Kinder- und Jugendarbeit, wieder richtig in Gang bringen können. Ich war in der Gemeindeberatung in einer Gemeinde im Ruhrgebiet, die jetzt in der Ruhrstadt-Initiative ist. Und als ich da in der Gemeindeberatung war, dachte ich, das kann nicht gelingen. Das sind nur noch alte Menschen. Und dann habe ich ihnen ganz offen gesagt, ich habe nicht den Glauben, dass aus euch nochmal eine lebendige, dynamische Gemeinde wird. Und habe sie gefragt, ob sie einverstanden sind, dass wir neben der Gemeinde eine neue Arbeit beginnen, um einfach Kinder, Jugendliche auf der Straße zu erreichen und ob sie dafür das Gemeindehaus öffnen, zur Verfügung stellen, ob sie Geld geben, dass wir einen Mitarbeiter berufen können, der da missionarisch mit Kindern was aufbaut und ob sie dafür beten würden. Und da haben sie Ja gesagt dazu. Und heute, es ist erstaunlich, ein Saal etwas so groß wie hier. Ne? Früher waren immer so der Block, das waren die Alten. Ja? Und dann die anderen Plätze waren alle leer. Und heute sieht man tatsächlich, der Block von den älteren Geschwistern ist auch noch was kleiner geworden. Aber ein richtiger großer Block von jungen Leuten, die richtig von der Straße gekommen sind. Und das hat Gott geschenkt, dann wirklich von unten wieder aufzubauen. Wo das gelingt, von unten neu aufzubauen, da kann man sehen, dass Gemeinde weitergeht. Genau. Okay, das waren jetzt so die Top 5. Ne? Oder insgesamt die Top 10 von Punkten. Und deswegen würde ich gerne einfach nach den Sachen fragen. Ich habe eben gesagt, ich würde gerne am Ende des Abends so einen Fragebogen ausgeben und dann einfach nach den Faktoren fragen, wie sieht das eigentlich hier aus? Und auf den Fragebogen frage ich danach. Erstens, wie sieht das aus im Blick auf Sichten, Ziele, Visionen, wer das Wort nicht mag, der kann es vielleicht wieder rausschmeißen, das meint das Gleiche, Sichten und Ziele für die Gemeinde. Habt ihr ein Ziel, wo ihr hin wollt? Das Zweite, Gottesdienste und Vermittlung biblischer Lehre. Gelingt das in eurer Gemeinde, biblische Lehre ansprechend zu vermitteln? Das Dritte, habt ihr ein ausreichendes Potenzial von begabten und motivierten Mitarbeitern? Begabt sind wir alle, weil Gott hat jedem eine Gabe gegeben. Es geht nur um die Frage nach der Motivation, ob da Menschen sind, die sich motiviert da reinstellen. Und wenn jemand nicht motiviert ist, dann liegt ein Problem dahinter. Menschen ziehen sich zurück, meistens nicht aus Boshaftigkeit oder Innenantrieb, sondern es hat Gründe, wenn sich jemand zurückzieht. Genau. Das Vierte, engagierte und effektive Leitung. Ich würde gerne fragen nach der Leitung in der Gemeinde, wie sieht das aus? Habt ihr sowas, das von daher gut weitergehen kann? Das Fünfte, Gemeinschaft, nicht nur am Sonntag, Trend zur Sonntagsgemeinde. Das Sechste, mehr Rücksicht auf Gäste als auf Traditionen. Da geht es um die Ausrichtung der Gemeinde. Wie seid ihr da ausgerichtet? Seid ihr eine traditionelle Gemeinde, die mehr zurückschaut? Oder sagen, nein, lasst uns den Auftrag leben, den Gott uns gegeben hat. Das Siebte, evangelistisches Engagement. Wie gelingt das bei euch? Das Achte, ansprechendes Ambiente. Habt ihr den Eindruck, das ist so, dass es anziehend ist, dass da Menschen gerne reinkommen? Und dann Kleingruppen für alle Altersgruppen, Kinder, Jungscha, Jugendarbeit, würde ich gerne nachfragen. Und dann konfliktfreies Miteinander. Nach den 10 Dingen würde ich gerne fragen. Und ich habe einen Fragebogen vorbereitet, wo die Dinge nicht sofort erkennbar sind. Erst auf den zweiten Blick. Dass man gerade die Sachen jetzt gerade beantwortet. Und ich würde euch einfach einladen, einen Fragebogen zu nehmen und einfach anzukreuzen. Ja, das ist dann so ein Fragebogen mit 50 Fragen. Ja? Dann gibt es 6 Spalten, wo man ankreuzen kann. Und die erste Spalte ist dann, trifft nicht zu, das ist bei uns nicht so. Trifft in geringem Umfang zu, trifft halb zu. Ja? Also nicht wie in der Schule, wo die 6 die schlechteste Note ist, sondern hier geht es darum, 6 ist die beste Note. Das trifft voll zu bei uns, dass man eben sagt, ja, die Frage müsste ich so beantworten. Und dann werden eben Stärken und Schwächen an der Gemeinde deutlich, an denen gearbeitet werden kann. Und ich würde gerne dann die Ergebnisse vorstellen und dass wir morgen nach Möglichkeit daran schon weiterarbeiten, was bei euch rausgekommen ist. Ist das nachvollziehbar? Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir es so machen, dass wir die Fragebogen austeilen, dass wir uns ein paar Minuten nehmen, einfach möglichst zügig Kreuz zu machen. Da soll keine Doktorarbeit draus werden, sondern so, wie man spontan sagt, ja, das ist bei uns so. So sieht das bei uns aus. Und dass wir uns eine Viertelstunde dafür Zeit nehmen, vielleicht um diese Kreuze zu machen. Und dann singen wir zum Abschluss noch 1-2 Lieder. Und ich würde euch bitten, dann die Fragebogen hier vorne auf den Stuhl zu legen, dass ich die dann einsammeln kann und dann heute Abend noch angucken kann, dass wir morgen schon Ergebnis vorliegen haben. Was wichtig ist, hinten drauf auf dem Fragebogen steht drauf, in welcher Altersgruppe ihr seid. Ne? Ich gehöre zur Altersgruppe bis 25, von 26 bis 50, 51 bis 65, ab 66. Weil wir auch merken werden, Menschen in unterschiedlichen Altersstufen beantworten diese Fragen unterschiedlich. Und das wäre auch wichtig, um das auszutauschen. Ja? Okay, macht ihr mit?